Das Wort, das Wort, das Wort. Amen. Bärbel hat es ja schon gebetet, dass es powerful ist. Vater, danke für einen neuen Morgen. Danke für eine neue Gnade in unserem Leben. Danke für neue Freiheit. Danke, dass wir jeden Sonntag durch die Waschung im Wasserbad des Wortes gehen. Und danke, dass dein Wort über aller Schöpfung steht, über aller Erde, über jedem Gesetz und über allem, was Menschen sagen oder tun können, ist dein Wort die Wahrheit. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und die werden vergehen, wir werden es erleben. Aber mein Wort bleibt in Ewigkeit. Danke, dass dein Wort in Ewigkeit bleibt. Alles, was du gesagt hast, bleibt in Ewigkeit bestehen. Vater, und danke, dass wir nicht in diese Welt schauen oder auf diese Welt, was sie zu bieten hat, sondern was wir drauf schauen, was dein Wort zu bieten hat. Dein Wort ist die Wahrheit und es macht uns frei. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. In 2. Korinther 3 ab Vers 1, da sagt uns Paulus etwas sehr Interessantes. Und er schreibt da den Korinthern. Und die Korinther waren so ein besonderes Volk. Und er sagt, fangen wir denn abermals an, uns selber zu empfehlen. Müssen wir wieder anfangen, uns selber bei euch zu empfehlen. Müssen wir wieder anfangen, Paulus und seine Mitarbeiter. Er sagt, muss ich euch abermals sagen, wie gut es war, dass ich bei euch war. Nicht wegen seiner Person, sondern was er mitgebracht hat. Nämlich das Wort Gottes, den Heiligen Geist, die Dinge des Geistes. Er sagt, muss ich abermals anfangen, schreibt er ganz oft den Gemeinden. Weil er war ja nicht immer ewig lang zur selben Zeit dort. Sondern bei manchen Gemeinden war er Jahre, bei anderen nur kurze Zeit. Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Interessant, Empfehlungsbriefe. Solche Sachen kennen wir heute gar nicht mehr. Aber wir kennen es mündlich. Oh, Bruder, wie geht's dir? Ah, nicht so gut. Oh, da fahr mal in die Gemeinde nach Heidelberg. Oh, da ist der tolle Heilungsprediger. Oh, wenn der dir die Hände auflegt, dann rabbel die Kiste. Viel Spaß. Das wird nicht funktionieren. Ich sage euch, was funktioniert. Funktionieren tut Glauben. Glauben funktioniert mit und ohne Heilungsprediger. Und das ist das Tolle im Wort Gottes. Es funktioniert für jeden Menschen gleich, ob großer oder kleiner Name, ob angesehen oder unbekannt. Das zählt für Gott nicht. Ist das nicht der Hammer? Und mir wird immer mehr bewusst, wie konträr alles im Reich Gottes, alles in der Bibel, alles, was Jesus gelehrt und gelebt hat, so konträr ist zu dieser Welt. Das ist das totale Kontrast, das totale Gegenteil. Die Menschen hier wollen Erfolg, sie wollen reich sein, sie wollen berühmt werden. Bei Gott sieht Erfolg komplett anders aus. Weder reich noch berühmt wirst du bei Gott. Zumindest nicht so, damit du dich selber, ne? Sondern wenn Gott dich reich macht, dann, dass du ein Segen bist. Wenn du berühmt wirst, dann, damit Leute auf dich schauen und fragen, warum? Wenn du ein Fußballer bist und hast ein T-Shirt an, Jesus lebt, dann fragt sich jeder, der das sieht, manchmal Millionen. Beim Länderspiel vielleicht sogar hunderte von Millionen Menschen, die da zuschauen. Warum hat er das an? Und so arbeitet Gott. Aber nicht, um irgendjemand groß zu machen. Paulus sagt hier im Vers 2, ihr seid unser Brief. Paulus sagt, jede Gemeinde und jeder Christ in dieser Gemeinde ist mein Brief. Ich spüre das heute Morgen genauso für die Church at the River. Auch du bist mein Brief. Und dieser Brief ist ins Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Du kannst deinem Pastor Ehre machen oder Schande. Du kannst, und das gilt für alle Gemeinden, wenn jemand dich trifft und dich fragt, wie geht's dir, da kannst du Schande bringen, indem du rumjammerst, oh, mir geht's nicht gut und oh, und mein Leben ist so schwer und Jesus, no und Heidenei. Ist das wahr? Und ich rede nicht davon, dass es uns auch mal schlecht geht. Das ist normal. Es wäre für mich komisch, wenn jemand zu mir sagt, mir geht's immer gut. Das so Leute sind mir spooky. Entweder lügen die oder der Teufel lässt sie in Ruhe. Weil ihr wisst ja, ne, wenn du richtig bist, dann wirst du angegriffen. Oder du kannst deiner Gemeinde, deinem Pastor, in Anführungsstrich auch Jesus letztendlich, kannst du Ehre bringen. Du bist wie ein offener Brief. Jeder, der mit dir in Kontakt kommt, wird ganz schnell innerhalb, mir reicht schon eine Minute, wenn ich mit Menschen rede, vor allem mit Christen, weiß ich, was los ist. Eine Minute reicht. Das ist nicht arrogant oder überheblich, sondern das ist Training über die Jahre. Versteht ihr? was die reden, da merke ich sofort, wo die stehen. Und damit meine ich's, ich merke sofort, mit was sie sich ernähren. Denn mit dessen, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn sie eine religiöse Gemeinde sind, dann werden sie Religion lehren. Wenn sie Gesetz haben, wenn sie das Gesetz lehren. Wenn sie Gnade haben, wenn sie die Gnade lehren. Wenn sie Liebe haben, wenn sie die Liebe lehren. Korrekt? Du merkst ganz schnell, mit was sie sich füttern. Und Paulus sagt hier, ihr seid unser Brief. Wir brauchen keinen äußerlichen Brief als Empfehlung, sondern ihr seid meine Empfehlung. Das ist die Ehre für Paulus oder den Dienst seiner Frucht, indem Leute auf seine Kinder oder wie soll ich sagen, seine Gemeinden und die Gemeindeleute treffen und sie reden Glauben, sie reden Christus. Das ist eine Auszeichnung für Paulus. Ist auch für mich eine Auszeichnung. Ich brauche nicht Lob von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach, der Thomas ist ganz knuffig, das brauche ich nicht. Ich freue mich, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich habe jemand aus deiner Gemeinde getroffen. Aller Vater, stehen die im Glauben. Das ist eine Auszeichnung. Oder Mensch, die haben sich erbarmt. Oder die haben dies gemacht, jenes. Die haben voller Liebe reagiert. Nicht mit Bitterkeit. Das ist eine Auszeichnung. Das ist ein Empfehlungsbrief, wie Paulus es nennt. Ihr seid meine Empfehlung. Ihr seid mein Brief. Und dieser Brief kann nur einzig und allein ins Herz geschrieben sein. Und nur ins Herz. Erkannt und gelesen von allen Menschen. Ja oder nein? Auch wenn du es nicht willst, dass man dich liest, wird man dich lesen. Wenn du morgens rausgehst und eine Post holst und der Nachbar sagt, ach, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Dann weiß der, du bist nicht gut drauf. Und wenn das jede Woche so ist und jeden Tag und jeden Monat und vielleicht sogar jedes Jahr, dann weiß der genau, aha, der ist Christ, immer schlecht drauf, jeden Morgen muffig. Diesen Glauben will ich auch. Nee, mit Sicherheit nicht. Er wird sagen, diesen Glauben will ich nicht. Was geht da ab? Richtig? Barbara hat Zeugnis über Zeugnisse von Kunden an der Kasse im Aldi. Die wollen immer zu ihr. Die hat ganz viele Omis, ach, ich bin so froh, wenn sie da sind, sie sind immer so lieb. Warum? Weil sie Christus ausstrahlt. Die steht nicht morgens auf, sagt, heute will ich lieb sein an der Kasse. Sie ist es einfach. Richtig? Ich nehme jetzt Bärbel als Beispiel, damit sich nicht wieder jemand irgendwo angegriffen fühlt oder sonst was. Aber das ist doch eine Frucht aus der Herzensveränderung. Christus hat in ihr Herz geschrieben. Christus schreibt in dein Herz, er schreibt in mein Herz. Und Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, lesen uns. Und dann ist es entweder zur Ehre von Christus oder die sagen, oje, oje, oje. Komische Leute, diese Christen. Und da meine ich, es ist doch wichtig, dass wir durch einen Prozess gehen, dass man eine Veränderung sieht, oder? Irgendwie muss doch sich was verändern, wo die Leute sagen, wow. Ich erlebe es oft, dass ich Leute treffe, habe ich schon 10 Jahre, 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und sie sagen, du bist so anders wie früher. Ja, warum? Das ist doch die offene Türe, wo du Zeugnis geben kannst. Sagen kannst, ja, weil das ist kein Zufall, sondern ich habe Christus gefunden. Ich bin gläubig geworden. Ob die dich dann auslachen oder ernst nehmen, ist doch egal. Ist doch ihre Verantwortung, oder? Wenn einer auf den Grand Canyon zufährt und du stehst da mit dem Stoppschild und der Händler sagt, was soll denn das? Ja, ich will sie warnen, da kommt der Grand Canyon. Der kann dich auslachen, weiterfahren, ist doch sein Problem. Nicht mehr deins, oder? Er kann auch sagen, oh, danke für das Schild. Mann, ich wäre wahrscheinlich da runtergerasselt. So ist es doch mit der Errettung auch. Der eine will's, der andere nicht. Und wenn der andere dann fährt mit 180 auf den Grand Canyon zu und unterwegs singt Fly, Robin, Fly, dann ist das so. Das ist wie manche Autofahrer, wenn die da ein Kurvenschild sehen und da steht 70, dann denken die, das ist eine Empfehlung. Die dürfen da mit 200 hinfahren. Da steht keiner und verhaftet sie. Aber das Resultat wird dir zeigen, dass sie nicht auf das Schild gehört haben. Und so ist es auch mit vielen Menschen. Sie machen das, was sie wollen, und dann kommt ein Resultat. Keine Ursache ohne Wirkung, keine Wirkung ohne Ursache. Und hier sieht man, das, was du glaubst und sprichst, ist für mich hier als Pastor die Empfehlung. Das, was du draußen sprichst, ist das, was du glaubst oder was du auch nicht glaubst. Und dann ist es eine Empfehlung, wenn du wirklich glaubst und stehst und die Leute merken, hey, du hast keine Angst vor und dann fragen die sich, warum? Entweder bist du total bekloppt oder du glaubst an was anderes, an was Höheres. Ja, ich glaube an Gott. Ich krieg kein Corona und wenn, dann tut's mir nicht schaden. Weil nichts schadet mir. Amen. Und dann merken die Leute, da ist doch was anders. Und das sieht man, das ist eine Frucht aus dem Wort und aus dem Geist, der hier gelehrt wird, Sonntag für Sonntag, der dein Leben verändert und baut. Korrekt? Glaub mir, keine einzige Predigt in deinem Leben bleibt ohne Frucht. Es hat immer Frucht. Immer Frucht. Gott stellt dir immer einen großen Obstteller hin. Wie viel du davon wirklich nutzt, ist letztendlich deine Entscheidung. Aber es ist Frucht da. Es ist immer Frucht da in unserem Leben. Manchmal erinnert mich Gott an Predigten, die habe ich vor Jahren gehalten. Manchmal schreiben mir Leute, ey, ich habe die ganz alte Predigt Nummer 100 so und so. Denke ich mir, oh, das ist ein Wink vom Herrn. Dann höre ich da rein, denke ich, Alter, schon coole Sachen damals gesagt. Weil ich denke ja dann immer dran nach so vielen hunderten Predigten. Und dann denke ich, wow, cool. Und dann kriege ich so Verknüpfungen im Kopf, wo ich, oh, das habe ich damals so nicht so verstanden, wie ich es jetzt verstehe. Jetzt habe ich noch mehr Verknüpfungen, versteht ihr? Das ist wie so ein Wurzelwerk, wo sich Bäume, ihr weiß nicht, ob ihr das wisst, Bäume verbinden sich in der Erde miteinander, mit den Wurzeln, die kommunizieren miteinander, Bäume. Das ist super interessant, aber das ist ein anderes Thema. Und so merke ich, dass manche Bibelstellen, manche Briefe sich jetzt verbinden miteinander. Und ich merke, aha, aha, okay, manche Sachen im alten Bund verstehe ich jetzt, okay, das ist im neuen Bund, das war der Samen und jetzt ist die Frucht da. Und vieles, vieles mehr. Okay? Und nicht, wenn Leute dich loben. Ich glaube nicht, dass du einen Empfehlungsbrief brauchst. Manchmal gehen Leute auf Bibelschulen, haben wir ja auch schon gehabt. Da muss ich denen eine Empfehlung schreiben. Ich mache das immer ganz einfach. Ich sage immer, schreib die Empfehlung und ich unterschreibe sie. Sofern ich dazu stehen kann. Ja? Und dann denke ich mir immer, ja, das ist doch auch nur ein Blatt Papier. Papier ist geduldig, da kann ich alles draufschreiben. Und natürlich steht da immer, ja, er ist ein ganz toller Christ und er kam jeden Sonntag zum Gottesdienst. Da muss man schon wieder ein Fragezeichen machen, nur ein kleines, aber immerhin. Ne? Und dann, ja, ich finde es auch manchmal lustig, was manche über sich selber schreiben, wo ich denke, holla, die Waldfee. Ja, braucht man eigentlich nicht. Aber hier ist ein Empfehlungsschreiben, sagt Paulus, und das ist euer Herz. Dein Herz, dein Glauben, dein Herz ist die Frucht, die Paulus lobt oder eben nicht. Vers 3. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte. Ist das nicht der Hammer? Er sagt, ihr Korinther, es ist doch offenbar geworden. Es kann doch jeder sehen, es ist doch klar geworden, auch nach außen, dass ihr ein Brief seid, nicht mit Tinte geschrieben. Ich kann dir alle schreiben. Ich kann dir reinschreiben, ne? Du bewirbst dich als Papst und ich kann dir da irgendwas schreiben. Du bist total gläubig, Wahnsinn, du liebst Maria. Nee, oh. Kann man alles schreiben. Aber ob du dann Papst wirst, weiß ich nicht. Es gibt auch so Leute, die laufen rum mit ihren Visitenkarten, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. In Amerika und Kanada ist und auch in Mexiko mittlerweile ist es Standard. Je größer die Karte und je glanzvoller und mit Gold gedruckt, desto wertvoller der Typ, der sie übergibt. Da merkst du schon, schön für dich. Mir ist wichtig, dass Gott gut von mir redet und nicht Menschen. Du kannst aber selten beides haben, ganz ehrlich. Wenn Menschen gut von dir reden, die Bibel warnt sogar, die sagt, wehe euch, wenn die Menschen Gutes von euch reden. Dann kannst du nicht zu Gott gehören. Wenn du zu Gott gehörst, ob du fleißig bist oder faul im Reich Gottes, werden die Menschen schlecht von dir reden. Hast du das verstanden? Die Frage ist, wo suchst du Ehre? Diese zeitlich limitierte, begrenzte Ehre hier auf Erden oder die ewige, anhaltende Ehre im Himmel? Das ist eine Frage, oder? Das ist eine Entscheidung im Herzen. Und Paulus und viele andere haben oft gesagt, wir wurden würdig erachtet. Von wem? Von Gott. Für Christus zu leiden. Keiner von uns will leiden. Wir wollen alle Eier Bobaya. Aber sobald du für Christus gehst, wirst du leiden. Wir werden Verfolgung erleiden. Damals wurden sie vor die Löwen geworfen, sie wurden lebendig verbrannt, sie wurden geköpft, sie wurden gevierteilt, die schlimmsten Dinge, die es gibt. Heute ist es viel bla bla bla. Richtig? Als wir frisch in unsere Straße gezogen waren, hat mich der Herr heute Morgen daran erinnert, da haben wir unsere Nachbarin, die als erstes mit uns Kontakt hatte, sagt sie, was machst du beruflich? Da ich sage, ich bin Pastor. Wie, was, wo? Katholisch oder evangelisch? Oh, ich muss ganz weit hinten anfangen. Dann habe ich ihr so versucht, es zu erklären. Und sie so, ja, ganz interessiert getan und ganz lieb und nett. Pass auf bei den Lieben und Netten. Keine 3 Tage drauf kommt ein Nachbar von vorne, der mich auch nicht kennt. Kannte mich ja nicht. Ja, sie sind dann neue, gell? Sag, ja, ja. Ja, ich habe da von der Nachbarin so und so gehört, dass sie so und so. Dachte, ja, holla, schon wieder, hm? Die Buschtrommeln, dum 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 dum, der Neue, dum 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 dum, der Schwind, dum 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 dum, da ist Christ, dum 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 dum, pass auf, dum 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 dum. Ja, und seit 10 Jahren, wo wir da wohnen, weiß ich, sprech mit ihr, aber sag ihr nichts mehr. Verstanden? Ich sprech mit ihr, aber ich sag ihr nichts mehr. Es gefällt dir nicht, aber so ist es halt. Durchgefallen durch die Prüfung. Und so kannst du merken, was los ist. Und das ist normal, weil die können dich nicht einordnen. Und das ist das Schöne. Die Bibel sagt, jeder Christ ist wie der Wind. Keiner weiß, woher er kommt. Keiner weiß, wohin er geht. Ist das nicht cool? Die meinen aber alle, sie wissen genau, wo du herkommst, wo du gerade bist und wohin du gehst. Dabei sagt die Bibel, sie wissen gar nichts. Wir sind wie der Wind. Sag mal, ich bin wie der Wind. Du musst es auch glauben. Sag's nochmal. Amen. Wenn du das verstanden hast, ist dir egal, was Menschen über dich sagen. Es ist nur wichtig, was Gott über dich sagt. Amen. Und da kommst du in eine Ruhe hinein. So, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, wie im Gesetz, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Der Brief, der vor Gott gilt, ist nicht der Brief, der auf steinerne Tafeln äußerlich geschrieben ist, sondern ins Herz innerlich. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, denn der alte Bund war alles äußerlich. Der neue Bund ist alles innerlich. Leute, es ist unfassbar wichtig. Ich höre nicht auf und ich werde nicht müde, euch den Unterschied zu lernen zwischen alten Bund und neuem Bund, zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Mose und Christus. Und obwohl wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, wissen wir, und das habe ich euch schon ein paar Mal gelehrt, wer ist das Gesetz? Es ist eine Person. Jesus. Jesus ist das Gesetz. Das Gesetz ist knallhart, das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du tust und am selben Tag, zur selben Stunde, Kopf ab. Was gibt's dazwischen? Nix. Du triffst eine Entscheidung, wirst erwischt und Gott sagt, tötet ihn. Knallhart. Das Gesetz ist das Brutalste, was es gibt, weil es knallhart brutal aufzeigen muss, wie schlimm die Sünde ist. Ohne Gesetz keine Sünde. Deswegen durften die Kinder von Adam und Eva, durften die Brüder die Schwestern heiraten und mit ihnen Kinder zeugen, ohne dass die Kinder bekloppt waren. 2000 Jahre, bis das Gesetz kam. In diesen 2000 Jahren, ohne das Gesetz, gab es eigentlich keine Strafe in dem Sinn, obwohl Gott trotzdem schon das Gewissen in den Menschen gelegt hat. Denn keiner schlug Abel. Und er wusste sofort, instinktiv, Gott wird mich strafen. Und er sagt, jeder, der mich jetzt findet, wird mich totschlagen. Gott sagt, ich mache ein Zeichen an deine Stirne, damit es nicht passiert. Ich verstehe es bis heute nicht, warum, aber Gott hat es halt gemacht. Seine Entscheidung. Er darf entscheiden, was er will. Amen. Diskutiere nie mit Gott, das geht nicht gut aus. Ich habe es ausprobiert ein paar Jahre. Am Ende kommst du immer zum Punkt, wo du sagst, okay, du hast gewonnen, ich gebe auf. Und das ist gut so. Weil Gott ist in dem Fall die Wand und dein Wille, dein Kopf. Die Wand gewinnt immer. Amen. wie er mich wieder anguckt. Halleluja. Also, wir stellen fest, das Innere, die innere Veränderung im Herzen ist viel wichtiger als die äußere. Der alte Bund aber war alles äußerlich. Waschungen, Reinigungen, Klamotten anziehen, die Opfer mit Blut bedecken. Auch das Blut dieser Tiere war immer äußerlich, nie innerlich. Immer alles war äußerlich. Okay? Ich sag dir ein paar Sätze, habe ich mir heute Morgen aufgeschrieben. Dein Herz ist wichtiger als die Kleidung, die du trägst. Gehen manche Gemeinden. Markus Dippel durfte in der Gemeinde nicht predigen, weil er keine Krawatte dabei hatte. Wenn die Krawatte wichtiger ist als das Wort und die Gabe, die jemand mitbringt, dann ist diese Gemeinde was? Gesetzlich. Sie ist gesetzlich. Wenn Äußerlichkeiten, wie Frauen ihre Haare tragen, ob sie sich schminken dürfen oder nicht. Ich finde es ja furchtbar, wenn Christinnen sich nicht schminken. Ich finde, Schminke ist ein Segen Gottes. Amen. Wenn du in manche Gemeinden gehst, kriege ich Angst. Da siehst du Frauen, da denke ich, oh, wie alt ist denn die? 50, 60? Nee, die ist 30. Verstehe ich nicht. Und wenn Männer ein Problem haben mit Frauen, wenn sie geschminkt sind, dann hat nicht die Frau das Problem, sondern der Mann. Reinige deine Gedanken und dein Herz und dann komm wieder. Dann fällt dir das gar nicht auf. Was ich Diskussionen hatte in meinem Dienst, seit ich Pastor bin, mit anderen Pastoren. Wie lang sind die Röcke der Frauen in deiner Gemeinde? Also wenn es ein Minirock bis hier wäre, würde ich auch was sagen. Muss nicht sein, oder? Aber ihr versteht. Ich meine, das ist doch irgendwo logisch, da muss man doch nicht lang drüber diskutieren, dass man sich anständig anzieht. Aber ich war noch nie hier mit dem Meterstab und habe die Röcke gemessen, ich habe andere Sorgen. Oder? Aber solche Sachen sind immens wichtig für solche Leute, die nicht verstanden haben, dass es Christus immer um dein Herz geht. Alles hier Äußerliche, das wird sowieso vergehen. Richtig? Aber dein Herz bleibt. Was du sagst, ist wichtiger als was du essen tust. Manche Gemeinden haben Essensvorschriften, auch heute noch. Dein Herz ist wichtiger, wie was du isst. Richtig? Jesus sagte mal, nicht was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern was aus ihm herauskommt. Und damit meint er nicht die Toilette, damit meint er dein Mund, was du redest. Was du denkst, ist wichtiger, als wie du gewaschen bist. Waschrituale und dies, alles Äußerlichkeiten. Das hat mit Gott wenig zu tun. Das sind, dass die Gläubigen sich gut fühlen. Richtig? Denk mal in der Tiefe drüber nach. Und es war alles Gesetz. Und was du glaubst, ist wichtiger als deine Zertifikate und deine Zeugnisse. Manche Gemeinden, die inserieren in so christlichen Magazinen oder online, könnt ihr selber mal gucken, wenn ihr Lust habt. Ja, wir suchen einen Pastor zum 1.7. so und so und dann schreiben sie dazu, was sie wollen und dann Voraussetzungen. Und dann kommt hier Bibelschule so und so, das. Wo waren sie beim Heiligen Geist in der Bibelschule? Ja, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass der toll aussieht, gut reden kann, dass wir ihn zum Bürgermeister schicken können, wenn der Gemeindefest ist, ja, oder in der Stadt ein Fest, dass er gut auftreten kann. Das ist alles schön und gut. Wo ist die Herzensveränderung? Wenn eine Predigt schneidet, ist sie genau richtig. Richtig? Ein guter Arzt, der sieht einen Abszess und er geht dahin und sagt, oh, zeigen Sie mal, das ist ein Abszess. Das ist aber heftig. Und dann fängt er an zu drücken. Das ist ganz toll. Ein schlauer Mensch würde sagen, ja, gucken Sie mal, da, das habe ich schon eine Weile, ich denke, das muss weg. Ja, das muss weg. Sollen wir es gleich wegmachen? Machen wir gleich weg. Ein Dummer, der sagt, sagen, was fällt Ihnen ein? Ich bin nicht wegen dem Abszess hier, lassen Sie Ihren Finger weg. Ich will das nicht. Ich kümmere mich selber drum. Predigten müssen genau dahin, wo deine Baustelle ist. Richtig? Und dann kommt Heilung, dann kommt Befreiung. Und dann verändert sich was. Und schau dir Christen an, die jahrelang sich nicht verändern lassen. Gott will ja, aber sie wollen nicht. Die werden immer bitterer. Und dann erklären sie alles außerhalb von der Liebe bei sich und bei den anderen. Wenn du zu denen gehst, sagst, hey, ich habe das und das Problem, mir geht's gerade gar nicht gut. Ist auch kein Wunder. Haben wir bei dir schon lange gedacht, so wie du lebst. Und sie legen immer den Finger in die Wunde, aber nicht richtig, sondern falsch. Korrekt? jede Antwort, jede Beurteilung von ihnen ist außerhalb von der Liebe, außerhalb vom Erbarmen, außerhalb von Mitgefühl. Warum? Weil sie selber von Gott enttäuscht und verletzt sind, obwohl sie es nicht von Gott sind. Aber sie, im Ende ist ja immer Gott schuld. Korrekt? Aber Gott will ändern. Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Solch ein Vertrauen aber haben wir, hat der Gläubige durch Christus zu Gott. Er ist die Tür, er ist die Brücke, er ist der Weg, er ist die Autobahn zu Gott. Er gibt uns Vertrauen. Vertrauen ist gewurzelt im Glauben. Wenn ich nicht glaube, kann ich nicht vertrauen. Wenn ich glaube, dass Bärbel mich liebt, wenn ich weiß, sie liebt mich, vertraue ich ihr. Da kann sie abends mit ihren Mädels weg oder sonst wohin, alleine Urlaub machen, egal was ansteht. Auf Geschäftsreise, irgendwas, das interessiert mich alles gar nicht, weil ich weiß, sie liebt mich. Jemand, der liebt, wird den Gegenüber nie verletzen. Bin ich unsicher, dass sie mich liebt, werde ich versuchen, anfangen zu kontrollieren. Wo ist ihr Handy? Sie schläft schon, ihr Handy, ne? Und wem hat's nachgeschrieben? Oh, warum hat der Typ ihr Herzle geschickt? Was ist das? Ich versuche alles zu kontrollieren, weil ich Angst habe, dass sie mich verletzt. Und im Prinzip ist es nichts anderes, wie Leute mit Gott umgehen. Sie versuchen alles zu kontrollieren, alles irgendwo, aber das funktioniert so nicht. Und es ist gut so, dass so nicht funktioniert. Aber wir haben Vertrauen, was aus Glauben geboren ist. Vers 5, sagt Paulus. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns irgendetwas zuzurechnen als von uns selber. Wie oft ich Christen getroffen habe, wirklich, Gott sei Dank die letzten Jahre nicht mehr, aber früher, wie die sich empfohlen haben, was sie alles können, wie viel sie schon bekehrt haben, wie viel in ihrem Dienst geheilt wurden und. Wo kriegt denn da Christus die Ehre? Das meine ich. Eine Minute reicht mir, um sofort zu hören, wo ist sein Fokus? Jemand, der so redet, hat nur ich, mich, mir und meins, meine vier Freunde. Korrekt? Und dann wird es religiös verpackt. Das Hundehäufchen, was stinkt, kommt in den Karton und wird schönes Geschenkpapier drumherum und ein Schleifchen. Und dann laufen sie rum und zeigen jedem ihr Geschenk. Guck mal, was ich geschenkt bekommen habe. Und du, wenn du schlau bist und weise, machst du... Irgendwas passt hier nicht. Das stinkt. Korrekt? Komm, sei ehrlich. Leute, die so Hundehäufchen im Herzen haben, stolz, ich, mich, mir, meins, die können dir das Grüne erzählen oder was weiß ich was alles. Du merkst im Geist, hier stimmt was nicht. Nicht um sie zu verurteilen, überhaupt nie. Sondern du merkst, das passt nicht zusammen, da stimmt was nicht. Was du redest und was du lebst, passt nicht zusammen. Korrekt? Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, schreibt Paulus, der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat, der Offenbarung über Offenbarung über Offenbarung hatte, der sogar zu Petrus ging und Petrus gerügt hat. Der hat ein Hintern in der Hose. Der sagt, ey, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen, irgendetwas, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Und das heißt Gnade, nicht Leistung. Wenn jemand mit dir redet und sagt, Mensch, ich bin so froh, dass Gott in mein Leben kommt, ich sehe, boah, ich darf Gott dienen, ich darf predigen, ich darf für Menschen da sein und so, und du merkst genau, wow, der steht in der Liebe. Der hat verstanden, wie gut Gott ist. Er weiß, dass er Menschen dient. Der andere wird sagen, oh, hast du schon gehört? Ich bin jetzt eingeladen worden nach Amerika. Oh, da bin ich in der Oral Roberts Universität. Darf ich da reden? Und oh, schön für dich. Schön für dich. Ob das Gott geredet hat, weiß ich nicht. Jesus sagt immer, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wenn jemand bei den großen, reichen, weisen und berühmten sein will, dann frag dich warum. Nicht, weil Christus ihm das gesagt hat. Wahrscheinlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit nicht ist viel höher als die Wahrscheinlichkeit das. Und ihr wisst, Gott schließt die Reichen nicht aus. Gar nicht. Paulus musste auch zum Kaiser nach Rom. Eine höhere Instanz gab's damals nicht weltlich. Und Paulus sagt, ich muss dahin. Und der Prophet Agabus sieht ihn gebunden und legt es so aus. Geh da ja nicht hin, die werden dich binden. Und Paulus sagt, Falschauslegung. Dass du gesehen hast, ich werde gebunden, korrekt. Aber die Auslegung ist falsch. Denn ich muss hin. Der Herr hat mir gesagt, ich muss nach Rom zum Kaiser, um Zeugnis zu geben. Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht vermischen, nicht verwechseln. Christsein fing an mit was? Mit der Auferstehung von Jesus, von Christus. Mit der Auferstehung von Christus fing das Christentum an. Wie viel hat das Christentum mit dem Gesetz zu tun? Nichts. Warum hört man so viele Verdammungspredigten in Gemeinden? In meiner ersten Gemeinde habe ich mehr Predigen über die Hölle gehört wie über Christus. Verdammnis, Verdammnis, Verdammnis. Mein erster Hauskreisleiter war auch so ein Vogel. Nur Angst verbreiten. Das Gesetz macht Angst. Wir schauen uns auch gleich an, warum. Denn der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet, in Klammer das Gesetz. Das Gesetz ist dazu da, um zu töten. Ja oder nein? Auge um Auge, Zahn um Zahn, was gibt's dazwischen? Steinigung, Verbrennen. Das Gesetz ist voll davon, Leute. Da kriegst du Angst, wenn du das liest. Hat es irgendeiner geschafft? Nee. Und für uns heute als normale Leute, wir denken oft, ja, das ist nicht so schlimm und da drückt Gott ein Auge zu und dann mache ich es einmal wieder. Sei froh, dass einer am Kreuz gelitten hat für die Schmerzen, die eigentlich für uns waren. Gott lässt nichts durchgehen. Keine einzige Sünde hat Gott jemals durchgelassen. Keine. Einer hat bezahlt. Wenn wir das wüssten oder verstanden hätten in der Tiefe, würden wir nicht mehr ganz so leicht sündigen. Wir alle, ich auch, oder? Und die Sünde umstrickt einem gern. Ist immer anfangs süß wie Honig, danach bitter wie Wermut. Der Buchstabe tötet. Was macht das Gesetz? Das Gesetz hat eine Aufgabe. Es zeigt 7 Dinge. Unter anderem, ich sage nicht, dass das vollständig ist. Als erstes zeigt das Gesetz Gottes Zorn. Ja oder nein? Gott sagt, das liebe ich, das hasse ich. Er sagt, hier gibt's Gnade, hier gibt's Strafe. Das zweite, was das Gesetz zeigt, ist Gottes Gerechtigkeit. Gibt's bei ihm Sünde? Nein. Gott ist absolut gerecht und vollkommen gut. Das ist sein Standard. Gegenüber ist der sündige Mensch. Dazwischen eine Riesenkluft. Das ist heftig. Das Gesetz ist total heftig, Leute. Das dritte, was das Gesetz zeigt, ist Gericht. Eine Verhandlung. Das vierte, was das Gesetz zeigt, ist Strafe. Nämlich aus der Verhandlung. Wirst du verurteilt? Dann wird die Strafe festgesetzt. Korrekt? Seid ihr noch bei mir? Dann kommt Nummer 5 aus dem Gesetz. Das ist Verdammnis. Eine momentane Verdammnis, wenn du im irdischen Gefängnis bist, verdammst du dich und denkst, ah, hätte ich es nur nicht gemacht, ah, wäre ich nur nicht erwischt worden. Ah. Und die ewige Verdammnis. 6, was das Gesetz fordert, ist tun. Du musst immer tun. Leistung, tun. Und Punkt 7 ist meine Leistung. Das Gesetz sagt dir, wenn du das tust, kriegst du das dafür. Das ist Leistung. Verstanden? Wir gehen mal 5. Mose 28. Wir schwenken mal kurz rüber. 5. Mose 28. Hier sagt das Gesetz ganz klar, Segen und Fluch, du hast die Wahl. Okay? Wenn du nun die Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust, siehst du, was hier steht? Hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wirst die Frucht sein deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, und die Jungtiere deines Viehs, deine Rinder und deine Schafe. Der Segen Gottes setzt Überfluss frei und absolute Gesundheit und Fruchtbarkeit von allem, was dir gehört. Gesegnet wirst dein Korb sein und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang. Gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Und so weiter und so fort. Also, was ist das Gesetz? Wann wird Gott es tun, wenn du etwas tust? Verstanden? Okay, dann kommt der Fluch. Ab Vers 15. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht wirst du sein auf dem Acker. Verflucht wird sein der und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, des Jungviehs, der Rinder und Schafe und so weiter. Was bedeutet es? Wenn du verflucht warst von Gott, du konntest keine Kinder haben, damals war die Rente, deine Rentenversicherung in der Antike waren deine Kinder. Warst du ohne Kinder, warst du verloren. Niemand hat sich um dich gekümmert. Absolut niemand. So, wenn du keine Kinder hattest, wusstest du, oh Gott, wenn ich alt werde, bin ich verloren. Du machst eine Firma auf, du machst, was weiß ich, ein Restaurant auf, du investierst viel Geld, du nimmst einen Kredit auf, 100.000 Euro, machst ein Restaurant, es kommt niemand. Und nach 3, 4, 5 Monaten machst du zu und hast einen Riesenberg Schulden, nicht nur die 100. Die hast du ja investiert. Du hast 150 oder 200.000 Euro Schulden für nichts, weil du verflucht bist. Du fängst irgendwas anderes an, Friseursalon, irgendwas, du fängst irgendwo an zu arbeiten. Alles, was du machst, dauernd fällt dir was runter, es geht ständig was kaputt, deine Leute haben Unfälle und so weiter. Und du denkst, ich krieg gleich durch. Warum? Weil ein Fluch hinter dir her ist. Versteht ihr das soweit? Also das war damals knallhart. Das Gesetz war was? Knallhart. Und es war einzig und allein gebunden an dein Tun. Ich muss euch das heute Morgen nochmal richtig groß machen, damit ihr das andere dann versteht. Wer das nicht verstanden hat, kann nicht wertschätzen, was er hat. Nochmal, ich lese nochmal den Vers vor. Der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, auch dich und mich, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe, in Klammer, das Gesetz tötet, und jetzt kommt das Gute, aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Bist du von neuem geboren? Halleluja. Jetzt tritt für dich ein neues Gesetz in Kraft, nämlich nicht das Gesetz der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz des Geistes und des Lebens. Einer hat bezahlt, korrekt? Ohne bezahlen geht nicht. Gott lässt nicht eine Rechnung unter den Tisch fallen, geht nicht. Sondern einer hat bezahlt, Jesus. Und mit dem Bezahlen und mit dem neuen Bund bist du raus aus dem Tun. Hört ihr mir zu? Ich weiß, für manche Ohren ist es wieder gefährlich. Der Thomas hat am Sonntag gesagt, ich muss nichts tun, mir geht's trotzdem gut. Meine Frau, wenn ich der sage, du, ich lieb dich, das reicht. Ich bring keinen Müll raus, ich spüle nie Geschirr, ich mach gar nichts daheim, weil ich lieb dich doch, das muss reichen. Mal gespannt, wie lange sie das aushält, oder? Und ich weiß auch nicht, was das für eine Liebe ist, die zuschaut, wie sie sich plagt. So, wer weiß noch, was Punkt 1 war im alten Bund? Gottes Zorn. Bist du noch unter Gottes Zorn? Nein, du bist zu 100% in der Vergebung. Gottes Zorn ist für dich völlig unrelevant. Gottes Zorn gibt es für dich nicht mehr. Gott wird niemals mehr zornig über dir. Danke, Bärbel, wenigstens eine. Gott wird nie wieder zornig über dir. Amen. Ja oder nein? Wenn einer bezahlt hat, da kann er nicht mehr zornig werden. Amen. Wenn die Politesse dein Auto nachher aufschreibt, 30 Euro Strafe, falsch parken, und Bärbel geht hin, Bärbel ist heute mein Beispiel, und zahlt die 30 Euro, wird die Politesse noch sauer auf dich? Warum nicht? Weil das bezahlt ist, das ist alles, was sie wollen, ist, dass du deinen Strafzettel zahlst. Ob du das gut oder schlecht findest oder nicht, ist ihr alles egal. Die schreibt den nächsten Zettel für den nächsten. Alles, was Gott wollte, ist, dass deine Sünden was werden? Bezahlt. Jetzt sind sie bezahlt, kann er nicht mehr zornig werden. Es geht einfach nicht mehr. Leute, ich habe viele Predigen gehört. Ich übertreibe nicht und ich erzähle euch keinen Mist, wo jeden Sonntag immer von Gottes Zorn gesprochen wurde. Das war furchtbar. Es hat in meinem Kopf bumm, bumm gemacht. Ich habe nicht verstanden, ja, ist jetzt zornig oder nicht? Kriege ich jetzt noch Strafe oder nicht? Das konnten die auch nicht erklären. Aber die Männer, die das gepredigt haben, überwiegend Männer, waren in so einer Selbstgefälligkeit. Für sie wird Gott nicht zornig, ist ja klar. Jeder, der Strafe fordert, ist immer für die anderen, nie für sich. Als sie die Frau steinigen wollte, sagt Jesus, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Wo waren sie denn alle? Alle sind sie gegangen. Und genau so ist es. Die sowas predigen, die lieben dich nicht. Du kannst nicht jemand sagen, einem Kind, Gott wird zornig und Gott ist zornig über dir. Das Kind wird ein Bild kriegen, total verzerrt und pervertiert, richtig? Und wenn du neu im Glauben bist, dann bist du auch ein Kind, sagt Paulus. Du brauchst Milch, weil du noch keine Zähne hast. Milch ist Liebe, 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 nochmal Liebe. Was braucht ein Baby die ersten 2 Jahre? Das braucht einen Duden und einen PC, dass es was lernt. Nein, Fläschchen, Fläschchen, Duzi, Duzi, Dai, Dai, Mama, Eier, Bobaya, Tag und Nacht. Korrekt? Dann ist die Windel voll, es stinkt. Dann muss die Mama mit Eier, Bobaya die Windeln wechseln. Das Baby will nicht, dass die Mama sagt, du elender kleiner Drecksack, stinkst schon wieder. Ich lass dich jetzt mal 2 Tage drin. Ne, mach keine Mama. Es braucht Milch, Milch, Milch und nochmal Milch. Jetzt kommst du in so eine Gemeinde, wo so selbstherrliche Leute sind, die dir von Gottes Zorn die ganze Zeit predigen. Leute, das ist sehr gefährlich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Christen sich da umgebracht haben, weil sie dachten, jetzt komme ich aus dem Mist, aus dem weltlichen Mist, jetzt bin ich im christlichen Mist. Ja oder nein? So. Also, Gottes Zorn gilt für uns nicht mehr. 2. Punkt 2 war, wer weiß noch jemand? Hat jemand mitgeschrieben? Gottes Gerechtigkeit wurde zu meiner Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit. Jesus kam aus der Gerechtigkeit, aus der Herrlichkeit, aus der Ewigkeit, aus der vollkommenen Schönheit des Himmels in den Dreck dieser Welt, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Seine Gerechtigkeit war weg. Er war voll deiner Sünden am Kreuz. Verdammt von Gott. Gott hat sich weggewendet, hat ihn nicht mehr angeschaut. Die ganze Schuld war auf ihm, damit er seine Gerechtigkeit dir geben kann. Er wurde zur Sünde, damit du frei wirst von der Sünde. Er gab seine Gerechtigkeit auf, damit du die Gerechtigkeit wirst in Christus. Leute, das ist der Oberhammer. Zeig mir mal, wo das irgendwo gepredigt wird da draußen. Ich will nicht sagen, ich bin der Einzige, aber versteht mich richtig. Wo kommt das, in welcher Fernsehsendung wird das? Nix, das wird alles vom Teufel totgeschwiegen. Punkt 3, wer weiß es noch? Gericht. Es gibt keine Anklage mehr für dich. Ohne Anklage, wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Es gibt für dich keine Anklageschrift. Der Schuldschein hängt am Kreuz, auf das wir Frieden haben. Der Teufel kommt zwar noch und sagt, ah, ich weiß, du hast das gemacht und du magst das noch und zählen jenes und sagen, geh ans Kreuz und laber Jesus voll. Lass mir meine Ruhe. Ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Amen. Es gibt kein Gericht mehr für dich. Jesus sagt sogar so viel am Anfang, wer an mich glaubt, kommt nicht mehr ins Gericht. Das ist eine Aussage, das ist der Hammer. So, was kommt aus dem Gericht, wenn du drin bist? Strafe. Gibt es Strafe für dich? Nein, du hast einen vollkommenen Freispruch. Der Richter hat dich freigesprochen, weil wer die Schuld getragen hat? Nochmal, das ist wichtig zum Verständnis. Gott lässt keine Sünde auf den Boden fallen. Du bist nicht frei, weil Gott ein Auge zudrückt. Du bist frei, weil er beide Augen auf Jesus hatte und sagte, Sohn, bist du bereit zu sterben? Ja. Und im Moment musste er wegschauen, weil Sünde für Gott furchtbar ist. Amen. Du hast einen Freispruch. Was war 5? Verdammnis. Hast du noch Verdammnis? Nein, du hast Errettung. 100%ige Errettung jetzt, heute und hier mit Unterpfand des Heiligen Geistes muss Freude in dir freisetzen. Wie oft trifft man Christen, die noch Verdammnis haben? Hör ihnen eine Minute zu und du hörst alles raus.
Mir geht's nicht gut.
Ja, wo kommt denn das her? Vorhin haben wir, du bist die Freude, Freude. Ich kann nicht so gut singen, aber das erste Lied. Habe ich gedacht, mal gespannt, wie lange das bei euch heute anhält. Ist es nur ein Lied oder ist es, bist du das? Bist du die Freude oder ist es nur ein Lied? Ja, es wird nicht besser, es ist super. Du musst dich nur mit einer Entscheidung dafür entscheiden. Das ist alles. Es wird nicht besser. Auch das ist weltliches System. Es wird besser. Es wird nicht besser. Es ist aus Gottes Sicht vollbracht. Du musst nur raustreten aus dem Zimmer der Verdammnis rein ins Zimmer der Freude. Das ist alles. Amen. Rede ich Mist oder ist es wahr? Entscheide dich doch mal. Ich sage, ich habe die Freude des Herrn. Entscheide dich jetzt. Entscheide dich jeden Morgen. Sag, ich habe die Freude des Herrn. Heute wird ein guter Tag. Und es wird so sein. Und du wirst Herausforderungen meistern. Manchmal habe ich Situationen, denke ich, nicht schon wieder, ich platz gleich. Das sagt meine Frau als Schatz, komm runter. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Aber wenn ich es schaffe, dann sage ich mir meistens selbst, so, ich reg mich jetzt nicht drüber auf. Ich kann mich drüber aufregen, den freien Willen habe ich. Ich kann aber auch sagen, ich reg mich jetzt nicht drüber auf, ich lasse es jetzt los und das tut mir viel besser, wie wenn ich mich aufrege, weil wenn ich mich aufrege, verändert sich nichts. Genauso wenig verändert sich, wenn ich sage, ich reg mich nicht auf. Verändert sich an dem Problem noch nichts. Das Problem ist nicht gelöst, aber ich gehe ganz anders durch. Ich sage, mein Gott ist größer, danke Herr, dass du das Problem löst für mich. Gott ist ein Problemlöser. Sechs. Und das ist eines der wichtigsten von allen, das müsst du dir merken. Lass dir ein Tattoo machen, schreib es dir auf, mach irgendwas, wo du es nicht vergisst, wo du ständig dran erinnert wirst. Der alte Bundesgesetz war was? Tun. Der neue Bund ist sein. Du bist ein Sohn. Ja oder nein? Punkt. Der Satz endet da. Kein Komma. Bist du ein Sohn? Ja oder nein? Wenn du Sohn bist, bist du Erbe. Bist du Erbe, gehört alles dir, was dem Vater gehört. Ja oder nein? Liebt dich der Vater? Ja oder nein? Wer von euch hat Kinder? Wann liebt ihr die? Sicher? Auch wenn die gar nichts machen? Nicht mal ihr Zimmer aufräumen, nicht mal den Teller wegräumen, wenn sie gegessen haben? Habt ihr sie trotzdem noch lieb? Ja, vielleicht. Im neuen Bund musst du nichts mehr tun, um Gott zu gefallen. Das Einzige, was Gott interessiert, ist dein Sein. Du bist Sohn geworden. Auch die Töchter sind Söhne, das wissen wir. Merkt ihr, wie gut es ist? Ihr müsst euer Denken komplett ändern, ihr müsst es lösen von allem in der Welt. Du bist Sohn des Allerhöchsten geworden, das langt. Es genügt völlig aus. Und alles, was du jetzt tust, sollst du tun aus der Liebe zum Vater. Deine Motivation muss Liebe sein. Wie bei Paulus. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selbst. Es ist Gott, der uns tüchtig macht. Und wenn du das begriffen hast, weißt du auch, wer die Ehre bekommt. Der Vater und nicht du. Amen. Gott hat mir mal so ein Bild gegeben, so eine Vision. Da habe ich den amerikanischen Präsidenten gesehen, wie er von Hotel fährt in seiner Limousine. Roter Teppich. Und der Chauffeur steigt aus und holt was. Und der Präsident will aussteigen und das Auto ist 1 Meter zu kurz am roten Teppich. Dann geht die Scheibe runter, der Präsident ruft dich her, du gehst hin und er sagt, können Sie Auto fahren? Ja. Würden Sie die Limousine 1 Meter vorfahren, damit ich aus dem roten Teppich aussteigen kann? Selbstverständlich, Herr Präsident. Jetzt machst du das, er steigt aus, das war's. Jetzt kannst du rumlaufen. Leute im Stammtisch, hört mal zu, der große Thomas hat den Präsidenten vorgefahren. Einen ganzen Meter, stellt euch das Ding vor. Hohoho. War es deine Idee? Ist es dein Auto? Ist es dein Präsident? Ist es dein roter Teppich? War es dein Benzin, was du verfahren hast? Nichts von alledem hat mit dir irgendwas zu tun. Und genauso ist es, wenn wir für Gott was tun. Es ist nicht deine Idee, nicht deine Kraft, nicht dein Sprit. Nichts gehört dir, nicht mal das Auto gehört dir. Alles, was Gott dir gibt, ist nur, wo er sagt, fahr wieder 1 Meter vor. Und dieser Meter kann dein ganzes Leben sein. Und wenn du das verstanden hast, dann sagst du Halleluja, danke, danke für die Gnade, ich durfte einen Meter vorfahren, alles gut, habe ich gern gemacht, passt. Verstanden? Gibt zwei Herzen. Das eine, was Gott dankt, und das andere, was sich selber dankt. Das sind Prozesse. Da musst du durch. Also, du bist übergegangen von Tun in Sein. Ein Knecht muss tun. Dafür ist er Knecht. Ein Sohn, was muss der tun? Nichts. Selbst das deutsche Gesetz sagt, wenn dich ein Vater enterbt, hast du immer noch einen Pflichtteil. Du kannst nicht mehr Sohn nicht sein. Geht nicht. Selbst wenn der Vater dich enterbt und sich einen neuen Namen nimmt, bist du immer noch sein Sohn, denn seine DNA ist in dir. Habt ihr das verstanden? Fleischlich. Wenn deine Niere braucht, bist du vielleicht der Einzige, der eine spenden kann. Versteht ihr? Wenn Gott jetzt heute auf die Idee käme, was er niemals kommt und sagt, oh, auf den Thomas habe ich keinen Bock mehr. Thomas, ich kündige dich. Geht es? Nein. Weil die DNA von Christus ist in mir. Er kann mich nicht mehr verwerfen. Es geht nicht. Amen. Wie viel? Ja, da kommen wir gleich dazu. So, dann Punkt 7 war was? Das Gesetz fordert Leistung. Nämlich deine Leistung. Die Gnade fordert seine Leistung. Bei Gott in der Gnade zählt nur, was er getan hat, nicht was du tust. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ihr jetzt die 7 Punkte, nur die 7 jetzt heute Morgen verstanden habt, merkt ihr, dass der alte Bund wie viel kompatibel ist mit dem neuen? Gar nicht. Null. Es geht nicht. Du kannst nicht Verdammnis und Errettung lehren. Du kannst nicht Gericht und Freispruch lehren. Du kannst nicht Strafe und Freispruch. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, Gott wird noch zornig. Wie oft ich das gehört habe, Gott wird noch zornig. Kleine Sünden bestraft er sofort. Stell dir mal vor, die Politesse, die dir die 30 Euro geschrieben hat, die Barbara bezahlt hat, kommt hier rein und sagt, oh, Herr Bauer, Ihnen habe ich doch letzte Woche einen Strafzettel geschrieben. Der ist zwar bezahlt, aber ich habe hier einen von der Frau Müller, die stand auch da vorne, die zahlte nicht. Den gebe ich jetzt Ihnen. Dann würde ich Sie auslachen, sagen, ja, machen Sie mal. Viel Spaß dabei. Es wäre nicht rechtens. Warum? Weil ich frei bin. Und so ist es mit jeder Schuld und mit jeder Missetat. Sie ist bezahlt. Leute, ich wünsche mir, dass ihr rausgeht und es den Leuten sagt. Ich wünsche mir, dass ihr rausgeht und ein Evangelium predigt, was Evangelium ist und nicht Religion und Gesetz und Verdammnis und Gottes Zorn und den ganzen Mist. Wer nicht errettet wird, ja, der hat das alles. Der bleibt unter Gottes Zorn. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch stehen sie am Stoppschild vom Grand Canyon. Red mit ihnen. Wer es annimmt, Halleluja. Wenn nicht, okay. Vielleicht hat Gott noch ein Stoppschild hingeschickt. Amen. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig und zeigt uns all diese Dinge. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt, Vers 7, und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mose geht auf den Berg, er ist in der Gegenwart Gottes und das Licht Gottes durchdringt seinen Körper wie Gammastrahlen bei der Radioaktivität. Und sein eigener Körper fängt an zu leuchten. Und er kommt runter und statt die Leute sich freuen und sagen, boah, cool, er hat Gott gesehen, das sehen wir ja, sagen sie, verhüll dein Angesicht, wir wollen das nicht sehen. Warum? Schauen wir uns gleich an. Denn Sünde und Tod ertragen die Herrlichkeit Gottes nicht. Immer wenn jemand mit der Herrlichkeit Gottes kommt und sie treffen auf Sünder, passieren zwei Dinge. Entweder sie sagen, boah, ich bin ein Sünder, boah, ich brauche Gott, oder sie sagen, geh weg. Du erinnerst mich an meine Sünde, so werden sie es nicht sagen. Die werden sagen, geh du mal weg, du passt nicht in unsere Gruppe. Schon erlebt? Ich war schon mit einigen Leuten in der Welt zusammen, Motorradgruppen und andere, die merken, dass du nicht reinpasst. Die haben immer dieselben Themen, die drei großen, fressen, saufen, und darum dreht sich alles. Wenn du da nicht dabei bist, merken die, der passt nicht rein. dann ekeln sie dich raus oder empfehlen dir zu gehen oder du gehst sowieso schon selber. Oder sie sagen, Mensch, alter Elf, immer wenn du da bist, da fühle ich mich so komisch. Ja, das macht der Heilige Geist. Das Licht durchdringt. Das Licht überführt von der Sünde. Und Mose kam vom Berg mit der Herrlichkeit Gottes und die hatten unten Buggedibu und Rambazamba gemacht. Und deswegen, nicht weil die Herrlichkeit Gottes sie ärgerte, sondern weil ihre Sünde in ihnen selbst sie ärgerte und das Licht Gottes sie überführte. Krass, oder? Und hier heißt es, wenn diese Herrlichkeit, die doch aufhörte, es war eine äußere Herrlichkeit. Gott war noch nicht in Mose. Er stand ihm gegenüber. Es war eine Herrlichkeit, die auf Mose kam, die aber nicht aus Mose kam. Versteht ihr den Unterschied? Die Herrlichkeit, die aus dir kommt, bleibt ewiglich. Die äußere Herrlichkeit kommt auf dich und geht wieder. Ein Engel kommt hier rein, der geht wieder. Jesus kommt hier rein, der geht wieder. Aber der, der in dir lebt, bleibt in Ewigkeit. Das Licht, was in dir ist, strahlt ewig, kann dir niemand klauen. Deswegen bist du ein Ärgernis für Mr. S. Wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt von innen, der Dienst, der den Geist gibt, den Heiligen Geist, die Wiedergeburt von innen, wie sollte der Dienst, den der Geist gibt von innen, nicht viel mehr Herrlichkeit haben? Das ist krass, oder? Also hier sagt die Bibel, wenn die Herrlichkeit, früher habe ich jetzt gedacht, boah, das hätte ich auch gern gesehen, Mose, sein Gesicht. Solche Sachen denke ich heute nicht mehr. Ich habe viel mehr als Mose. Mose wird mich im Himmel fragen, Thomas, wie war es als neue Schöpfung? Und ich werde zu ihm sagen, das war der Hammer. Die Herrlichkeit Gottes lebte in mir. Wie? In dir? Wirklich in dir drin? Jo, Alter, das war der Burner. Wir lesen so Geschichten aus dem alten Bund, denken, boah, die Herrlichkeit Gottes war auf Mose. Wir lesen aber gleich, dass sie wieder ging. Sie kommt und geht. Aber die Herrlichkeit in mir, die bleibt wie lang? Ewig. Boah, Leute, ey, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wo waren wir? Vers 9, gell? Ja, 8 waren wir, gehen wir zu 9. Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, der Dienst, der zur Verdammnis führt, der Dienst, der zur Verdammnis führt, in Klammer das Gesetz führt zur Verdammnis. Herrlichkeit hatte. Wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt? Überschwängliche Herrlichkeit, nämlich in Klammer Christus. Seht ihr den Unterschied? Früher habe ich immer Christen getroffen, ich hätte so gerne in der Zeit von König David gelebt. Daher wärst du keinen Tag alt geworden, du Warmduscher. Ehrlich, ich meine das ernst. Ich habe mal einen Bericht gesehen von so einem Holzfäller aus Kanada, der lebt da ganz allein in einer Hütte. Meine zarte Haut wäre da überall wund, wenn ich ein Jahr lang nicht dusche. Wenn ich da mir vorstelle, ich kann gar nicht duschen. Und vieles mehr. Die leben da mit Viechern, mit Insekten und mit allem Kruscht. Da würde ich heulen abends. Ich will nach Hause. Komm, sei ehrlich. Und die erzählen mir so einen Käse. Sie hätten da gern gelebt. Kannst du vergessen. Hätten wir keinen Tag überlebt. Ich will meine Nivea-Creme. Ich brauche einen Deo-Roller. Boah. Was Deo-Roller, was soll das denn sein? Da nimmst du eine Handvoll Sand. Habe ich auch gesehen, beim Beduin in meiner Sand. Und dann purzelt. Halleluja, geht's uns gut, hä? Ja, das Sand-Deo. Ja, ja. Wo war ich 9? Wie viel Mann mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit in Christus? Denn auch was verherrlicht ist, ist nicht als Herrlichkeit zu achten gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit. Paulus, der flippt hier gerade fast aus, was er schreibt, weil er es begriffen hat. Nämlich, diese überschwängliche Herrlichkeit ist Christus von innen, nicht von außen. Jetzt kommst du zurück zu Predigten, die du hörst. Seminare, die du besuchst. Geht's da um das Äußerliche oder geht's um das Innerliche? Ist es ein Salbenverkäufer oder ist es ein Chirurg? Das ist ein großer Unterschied. Der Salbenverkäufer hat mit Chirurgen nichts zu tun und der Chirurg nichts mit Salbenverkäufer. Was wird da gelehrt? Warum gehst du dahin? Was ist deine Motivation? Was nützt dir ein Seminar, wo dir gesagt wird, dass Gott mit dir Frieden hat und dass es dir gut geht? Und dann gehst du raus und du selber glaubst es nicht, weil du schon wieder bekennst, mir geht's nicht gut, und dann muss ich wieder in die Arbeit, dann sehe ich meinen Chef wieder, mein blöder Arbeitskollege, dann hänseln sie mich wieder in der Kantine, dann gibt's wieder nur Spaghetti Bolognese. Das Wort vom Glauben nützt nichts, wenn du es nicht greifst. Ist das wahr? Vers 11, denn wenn das Helligkeit hat, was da aufhört, wie viel mal mehr wird das Helligkeit haben, was da bleibt, in Klammer Christus in uns. Und die ganze Helligkeit ist noch gar nicht offenbart, da kommt was auf dich zu, da wirst du dich wundern. Du wirst keine Sonne mehr haben, du wirst eine Sonne sein. Das Licht Gottes wird aus jeder Pore deines himmlischen Körpers leuchten. Amen. Deine Haare werden leuchten, da wird keins mehr ausfallen. Die sind alle gezählt. Deine Zähne werden keine Karies mehr haben. Deine Fingernägel haben eine Länge und da bleiben sie. Du musst nichts mehr, keine Haare schneiden, keine Fingernägel klipsen. Du musst nicht auf die Toilette, du brauchst keinen Deo-Roller mehr. Du wirst immer nach Rosen duften oder was so immer dir gefällt. Das wird richtig gut. Das ist eine Helligkeit, das ist für unseren menschlichen Verstand schwer zu greifen, schwer zu behalten. Aber die bleibt in dir. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut, in Klammer Freude. Weil wir so eine Hoffnung haben. Wann nützt dir die Hoffnung was? Wann nützt dir das, was ich hier heute Morgen predige, wann nützt es dir? Wenn du es selber annimmst und glaubst. Es nützt nicht, wenn du mir glaubst. Du musst glauben, dass das das Wort Gottes ist, das dir gehört. Und dann kannst du morgens mitsingen, Freude, wenn das auch noch das erste Lied ist. Aber Pastor, ich brauche erstmal 3 Lieder, bis mein Kreislauf so ein bisschen in Schwung kommt. Gleich morgen so ein schnelles Lied, aber ihr wart ja alle voll dabei. Da habe ich mir innerlich gedacht, yeah, ihr seid mein Brief. Amen. Geschrieben in ein neuer Herz. Ihr müsst nicht erst auftauen, ihr seid gleich da. Amen. Und da merkt man das, ob das echt ist oder nicht. Halleluja. Voller Freude, voller Freimut und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Mose musste mit einem Tuch über sein Gesicht haben, damit die anderen, die voller Sünde waren, keinen Anstoß nehmen an dem, der aus der Gegenwart Gottes kam. Wie verkehrt ist die Welt? Ist es nicht oft auch so bei uns? Denk mal drüber nach. Wie oft ich aus meiner eigenen Familie gehört habe, du immer mit dem Wort Gottes, du immer mit deinem Jesus. Hast du nichts anderes in deinem Leben wie dein Jesus? Nee, Halleluja, Gott sei Dank nicht. Amen. Ich habe Christus und da freue ich mich darüber. Halleluja. Sie hatten Scham. Die Israeliten hatten Scham, wenn sie die Herrlichkeit Gottes auf Mose im Gesicht sahen. Scham kommt aus Verdammnis. Wo kommt Verdammnis her? Ihr habt's verstanden heute Morgen. Vers 14. Aber ihr Sinn wurde verstockt, in Klammer ihr Herz. Ihr Sinn, ihr Herz wurde verstockt. Und jetzt pass auf, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt. Ihr wisst, um was es hier geht. Hier geht's um die Israeliten. In der großen Trübsal, die kommen wird, 7 Jahre Trübsal, die kommen wird, werden die Juden erkennen, dass Jesus der Messias ist. Dann wird diese Decke weggetan werden und die Juden erkennen, wow, Jesus ist doch der Messias gewesen. Und sie kommen raus aus dem Gesetz rein in die Gnade. Sie werden aber sofort Verfolgung erleben durch den Antichristen. Die Gemeinde ist dann nicht mehr da, wir sind schon entrückt. Aber diese Decke, die bei dir was ist, wo ist die Decke bei dir? Weg. Diese Decke ist weg. Weil du bist ja in Christus. In Christus wird diese Decke abgetan. Haben wir das gelesen? Lesen wir noch. Kommt noch. Ich bin schneller als mein Papier. Aber wenn du jetzt Predigten wieder hörst mit Verdammnis und Angst und Gottes Zorn und hörst dem Mist zu, ich kann es nicht anders sagen, kann es sein, dass wieder jemand eine Decke über dich hängt. Und diese Decke spürst du sofort in deinem Gewissen, in deinem Herz, in deinem Gemüt. Dann bist du depressiv, dann bist du traurig und dann bist du schlecht drauf. Und dann ist schwierig, da rauszukommen. Wie ist es möglich? Wenn du spürst, Du musst verstehen, da kommt einer mit einer Decke und sagt, komm Thomas, mach mal ein bisschen. Dein Gequatsche von Jesus die ganze Zeit geht mir auf die Nerven. Ich mach das mal zu. Und dann sagst du, nein, stopp, ich nehme die Decke nicht. Amen. Ich will diese Decke nicht. Verschwind. Mach irgendwas, lauf weg, irgendwas. Aber nimm die Decke nicht, okay? Und am besten geht er auch nicht mehr hin. Weil du brauchst nichts wieder zurück. Stell dir mal vor, du tragst deinen Mülleimer runter, schmeißt ihn in die schwarze Tonne und ich gehe da rein, hol's raus, tragst du wieder hoch, sag hallo, ich habe ein Geschenk für dich. Hä? Sieht aus wie meine Mülltüte. Ja, ist dein Müll. Ja, was soll ich damit? Ja, ich bring's dir zurück. Du hast es doch bestimmt vermisst. Nein, habe ich nicht. Ich habe es entsorgt und das machst du jetzt auch. Versteht ihr, was ich sagen will, sinnbildlich? Du bekehrst dich, du wirst frei von allem Mist. Da kommst du zu einer religiösen Gruppe rein, egal wie die sich nennt. Wurscht egal, ist mir völlig wurscht, wie die heißen. Und dann wird dir wieder eine Decke draufgelegt. Leute, ich war jahrelang unter dieser Decke. Jahrelang in Verdammnis. Ich habe jeden Tag mit dem Selbstmord gekämpft. Jeden Tag, über Jahre. Ich weiß, was ich euch erzähle. Und ich erzähle kein Mist. Es war heftig. Nicht so, ach, vielleicht bringe ich mich. Nee, es war heftig. Und das, nachdem ich eigentlich den Weg mit Christus gefunden habe. Ich hatte keine gute Lehre. Ich hatte Lehre von selbstherrlichen Predigern, die sich gefielen auf der Bühne, in ihrem Stolz, in ihrem Hohoho, alle bewundern mich. Ja, Leute, ich könnte noch mehr erzählen, aber das meine ich. Wir bleiben beim Wort, das ist viel wichtiger. Amen. So, wo sind wir? 14. Aber ihr Sinn wurde verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt, jetzt lies, weil sie in Christus abgetan wird. Siehst du das? Diese Decke des alten Bundes wird durch wen abgetan? Und nur durch wen? Durch Christus. Deswegen können die Juden die Decke nicht wegtun, weil sie was nicht haben? Christus. Bis natürlich Einzelne, die sich bekehren. Aber das Volk selber glaubt immer noch, dass irgendwann der Messias kommt. Das Gleiche steht übrigens im Koran. Die warten auf den Mahdi. Das ist den ihr Messias. In Christus wurde es ja auch bei uns abgetan. 15. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Ihr Sinn wurde verstockt, habe ich euch gesagt, Klammer Herz. Seht ihr das? Ich lüge euch nicht an. Ihr Sinn, ihr Denken, die Decke liegt auf ihrem Herzen. Die können Gott nicht lieben. Sie können nicht vertrauen. Sie können nicht durchbrechen in Heilung, in Gesundheit. Die glauben, dass das alles von Gott ist. Der Vater straft mich. Gott will, dass ich krank bin. All diese Dinge habe ich schon gehört. Sie kommen nicht raus, obwohl sie eigentlich in Christus freigemacht sind, hat irgendein Religiöser wieder die Decke draufgelegt. Schwierig zu sehen, wenn eine schwarze Decke auf dir ist. Ja, und die Decke ist schwer. Die ist aus ganz schwerem Woll. Das ist nicht eine dünne Decke, es ist eine ganz schwere Decke, die dich auch noch runterdrückt. Die wiegt ein paar Kilo. Es drückt dich nieder. 16. Wenn es aber umkehrt, die Juden jetzt wieder, zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Wie gesagt, einmalig bei der Bekehrung und dann auch für die Juden einmalig, ein für alle Mal, wenn sie den wahren Messias Christus erkennen. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Die Bibelstelle zitieren wir ganz oft und bekennen sie, gell? Aber was ist die wahre Freiheit? Wenn die Decke des Gesetzes nicht mehr in deinem Leben existent ist. Es ist so immens wichtig. So immens wichtig. Und übrigens, mit dieser Decke kann man super manipulieren. Da kannst du Menschen super manipulieren. Es gibt Leute, die haben die Gabe, die können sehen, was bei jedem das Problem ist. Und wenn ich jetzt weiß, der sauft noch, der hat Probleme mit Selbstbefriedigung, der geht ins Spielcasino und dann kommt er zu mir zur Seelsorge oder vertraut sich dir als Bruder an. Wenn ich den manipuliere, ich kann dem Dinge sagen, der wird nie wieder frei. Der wird sich am liebsten sofort einen Strick suchen und sich aufhängen. Und so kann man manipulieren. Und so werden Leute in der Gemeinde manipuliert. So werden sie immer klein gehalten, dass sie nie hochkommen. Und das ist wirklich Gott ein Gräuel. Aber es ist möglich. Wir alle aber spiegeln, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn wieder. Mit aufgedecktem Angesicht. Amen. Wenn ich dir ins Gesicht schaue und sehe, dass du strahlst, dass du freudig bist, dass deine Augen funkeln, weiß ich, dass bei dir keine Decke ist. Amen. Und so muss es sein. Und so will Gott uns frei halten. Wir haben mit dem Gesetz nichts mehr zu tun, sondern wir sind zur Freiheit berufen und werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von dem Herrn, der der Geist ist. Ist das nicht der Hammer? So viel mehr, als dass wir frei sind vom Gesetz und von dieser Decke, werden wir noch immer mehr verwandelt. Ich glaube, ich bin heute näher bei Jesus wie am Anfang. Alles andere wäre komisch. Ja, er war mir schon von Anfang an gleich nah. Er kannte mich durch und durch. Er hat mich mit meiner Bekehrung in den Arm genommen. Er nähert sich mir nicht mehr, aber ich näher mich ihm. Nicht äußerlich, sondern in meinem Herzen, wo ich immer mehr verstehe, der liebt mich ja wirklich. Bei mir war das ein Prozess von Jahren. Es war immer so ein Kopfwissen, ja, Jesus liebt mich. Aber irgendwie, es hat nicht bumm gemacht. Es war ein langer Prozess, wo immer wieder Erfahrungen mit meinen Eltern hochkamen und ich immer wieder gedacht habe, wie kann der mich lieben, wenn ich mich selber nicht liebe? Ihr kennt ja den Prozess. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dann den Vater. Und wenn eins davon nicht passt, weil die meisten sich selbst lieben, können sie den Nächsten nicht lieben, sondern kritisieren alle. Und dann können sie auch Gott nicht lieben. Ist ja logisch. Hast du Frieden mit dir gemacht, kannst du plötzlich andere lieben. Und auf einmal merkst du, ich liebe Gott total. Wo du früher im Lobpreis standst, so, jetzt schon genau 6 Lieder. Noch eins. Ja, ich rede aus Erfahrung. Oder wo du nach 10 Liedern sagt die vorne, ja, das war jetzt das letzte Lied. Und so, nee. Und man, nee, oh, schade, schon wieder aus. Dann bist du hingegeben, du bist weg. Du warst irgendwo beim Herrn, aber nicht mehr auf der Erde. Amen. Halleluja, war es gute Botschaft? Merkt ihr das? Das Wichtigste war, du bist vom Tun zum Sein geworden. Tun ist täglich, ständig, 24/7. Immer. Tun ist immer. Wann bist du fertig mit Tun? Nie. Wie viel tun muss der Sohn? Nichts. Ich bin 24/7, bin ich Sohn. Egal zu welcher Stunde, bin ich Sohn. Ich muss nichts mehr tun, um Gott zu gefallen. Und das ist der Kern der neuen Schöpfung. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort und ich bete, dass dieses Wort tiefe Veränderung in uns hervorbringt. Eine größere Freiheit, ein Verstehen, dass nicht ich es bin, der mich empfiehlt, sondern es ist das, was du in mir wirkst, was ich ein Brief bin, der geschrieben ist in mein Herz, lesbar für alle Menschen. Vater, ich bete, dass wir noch mehr erkannt werden, dass wir noch mehr gelesen werden und dass die Menschen erkennen, dass wir dich haben, dass wir Christus haben, dass wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind. Danke, Vater, für diese Gunst und für diese Liebe. Danke, Herr, dass du mit uns bist und dass jede Predigt eine Veränderung herbeiführt für die Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Sammy, schließt du das an? Ich habe euch ein Lied mitgebracht, wo ich einfach spüre, dass wir uns das miteinander anhören. Habt ihr Lust? Ist auch ein Video dabei. Aber ja, vielleicht ist es auch gut, wenn du die Augen zumachst. Lass einfach wirken. More than anything that you can.
nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else.
Yeah.
mir.